Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Der Mensch und sein Hund, diese Beziehung funktioniert schon seit 40.000 Jahren nach den maximalen Schätzungen. Wobei man für die frühen Tage eher sagen muss, der Mensch und sein Wolf. Ein neues Buch behauptet, der Mensch sei überhaupt nur durch die Nutzung des Hundes zu dem Menschen von heute geworden. Dieses Buch und einige andere zur Mensch-Hund-Beziehung, die werden wir uns gleich anschauen. Vielleicht hätten wir Menschen uns ganz anders entwickelt, wenn wir nicht mit Wölfen und mit Hunden zusammengearbeitet hätten, schon vor vielen, vielen tausend Jahren. Und viele Frauen und Männer wären heute garantiert ganz andere Menschen, wenn sie nicht einen Hund hätten zum Knuddeln, Spazierengehen, mit jemandem reden und so weiter. Es gibt eine Menge neuer Bücher zum Thema Mensch und Hund und in dieses Gebiet hat sich mein Kollege Frank Kaspar vertieft. Seien Sie willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Darwins Hund, so heißt dieses Buch von Brian Sykes über die gemeinsame Geschichte von Menschen und Hunden. Das habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Was schreibt er denn? Wie haben denn Wolf und Hund unsere Evolution beeinflusst?
Ja, Brian Sykes versetzt uns zurück in die Zeit, in der Wolf und Hund umeinander herumgeschlichen sind und dann irgendwie beschlossen haben müssen. Und tatsächlich beschreibt er das so wie eine Bewegung aufeinander zu von beiden Seiten. Also beschlossen haben müssen, ausprobiert haben müssen, ob man nicht gemeinsam erfolgreicher jagen kann. Und Sykes spricht also tatsächlich von einer Koevolution von Mensch und Wolf und dann Hund und beschreibt in seinem Buch teilweise fast also wie ein Jugendbuchautor, finde ich, wie da die Wölfin Luna langsam heranmacht an einen neuen Menschentypus, den sie da auf einmal wahrnimmt, neben dem Neandertaler. Die sind irgendwie so ein bisschen flinker und agiler, diese anderen Menschen, unsere Vorfahren der Homo sapiens. Und muss es ja so gekommen sein, wie er sich das dann da so etwas ausmalt für uns, dass Wölfe und Menschen miteinander schneller, strategischer, sicherer jagen konnten. Wölfe kesseln Tiere ein, die Menschen dann mit ihren Waffen töten, zum Beispiel sind so Szenen, die er beschreibt. Also in dem Sinne ist er davon überzeugt, dass unsere Evolution nicht wirklich ohne andere Tiere und ohne besonders eben diesen Partner Wolf Hund gedacht werden kann.
Ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, was der Verlag schreibt zu diesem Buch und die behaupten tatsächlich, also sie behaupten, dass Brian Sykes behauptet, die Nutzung des Hundes wäre für uns, für die Entwicklung des Menschen ähnlich entscheidend gewesen wie die Beherrschung des Feuers zum Beispiel oder sogar die Entwicklung der Sprache, was mir ganz schön hochgestochen, also übertrieben vorkommt. Wie ging es Ihnen da beim Lesen?
Ja, also ich würde jetzt nicht im Nachhinein sagen, aha, unsere Zivilisation ruht auf vier
dem
Pfoten,
Hund.
Auf dem
vier
Hund, genau. Aber es ist schon so, dass er ein bisschen die Augen dafür öffnet, an wie vielen doch entscheidenden Stellen auch so der Entwicklung der Zivilisation, der Sesshaftwerdung, das Schützen von Haus und Hof, das Zusammenhalten der Herde, das gemeinsame Jagen, dann ja auch nach und nach die Entwicklung von Hunden für Spezialaufgaben sozusagen. Es ist uns heute, glaube ich, nicht mehr so unbedingt bewusst, wenn wir in der Stadt und fern von Hunden, ja nun weiß Gott nicht, aber die meisten von uns haben ja mit diesen Hunden, Drogenhunde, Rettungshunde, also viele Tiere, die ja auch heute noch wichtige Aufgaben an einzelnen Stellen übernehmen, wo sie einfach mit ihren Möglichkeiten auch uns Menschen überlegen sind. Da öffnet das Buch doch tatsächlich die Augen, also an wie früh und an wie vielen Stellen Hunde da auch für unsere Entwicklung eine Rolle gespielt haben. Ich finde, das ist auch ein bisschen ähnlich vielleicht, wie ja auch zum Beispiel vor einigen Jahren Ulrich Rauhlf mit das letzte Jahrhundert der Pferde auch in einem anderen Beispiel so ins Bewusstsein gerückt hat, wie viel Kultur und Zivilisationsleistungen haben eigentlich auch im Zusammenspiel mit Menschen Tiere erbracht. Das ist vielleicht auch wirklich so eine etwas jüngere Perspektive, die das Buch hier auch mit aufmacht.
Gibt es denn da, wir reden ja über neue Bücher zum Thema Mensch und Hund, gibt es auch andere Autoren, die so diesen Zusammenhang Hunde, Menschen und Zivilisationsentwicklung zusammendenken in irgendeiner Form?
Ja, also ich denke zum Beispiel bei einem Buch, was hier im Programm auch schon mal kurz vorgestellt wurde, Achim Gruber, ein Tierpathologe, ist hier schon im Gespräch gewesen mit seinem Buch Das Kuscheltier-Drama. Der beschreibt eigentlich, dass dann die Zivilisation zurückschlägt in gewissem Sinne. Also dass nämlich diese Koevolution von Mensch und Hund dann ja mündet in die Geschichte der Züchtung von verschiedensten Hunderassen für Spezialaufgaben, aber auch einfach aus ästhetischen Gründen für bestimmte Bedürfnisse des Menschen, die sich unter anderem dann ja auch so Kinderköpfe geradezu als Gegenüber herangezüchtet haben mit dem Mops oder der Bulldogge. Und da kommt es wirklich, ja, also er nennt das Defektzuchten, also da kommt es wirklich einfach zu Entwicklungen, wo wir Menschen uns die Hunde krank züchten. Also offenbar gibt es in Expertenkreisen so das geflügelte Wort für den deutschen Schäferhund, vorne Hund, hinten Frosch, mit diesem Fließheck, was tatsächlich ja für Hüftprobleme sorgt, die im Grunde in der Entwicklung dieser Hunderasse schon angelegt sind. Da gibt es viele Beispiele, die er in der Richtung bringt, wo ja, das eine etwas unglückliche Weiterentwicklung nimmt, diese Koevolution.
Jetzt haben Sie unvorsichtigerweise die Begriffe Mops und Defekthund in einen Satz zusammengebracht. Da werden Ihnen viele Mopshüter jetzt Gram sein und vor allem auch ein sehr berühmter Mopsbesitzer. Wir haben uns mal einen O-Ton von dem zurechtgelegt. Sie werden ihn gleich erkennen, weil es da auch darum geht, um Zivilisationskrankheiten und Hunde.
Es häufen sich die Fälle, in denen Hunde nach mehrstündigem abendlichen Fernsehen schlecht einschlafen, schwer träumen oder tagelang stottern. Hier liegen zweifellos ernstzunehmende seelische Störungen vor, an denen man nicht länger achtlos vorübergehen darf. Die Programme der Fernsehanstalten sind in der Regel besser geeignet für mittelgroße, langhaarige Hunde als für kleine, kurzhaarige. Dicke Hunde wiederum neigen erfahrungsgemäß zu politischen und allgemeinbildenden Beiträgen, während dünne sich mehr von Unterhaltungssendungen angesprochen fühlen. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch gelegentlich große, dicke, kurzhaarige oder kleine, dicke, langhaarige Hunde Freude an Sendungen für kleine, lange, kurzhaarige und kurze, dicke, langhaarige haben können.
Ja, präzise Ausführungen zum Thema Hunde und Fernsehen beim großen Mopsfreund Loriot. Wir reden hier über neue Bücher über Hunde und Menschen. Wir hatten schon das Thema gemeinsame Frühgeschichte, Zivilisationskrankheiten. Gibt es denn darüber hinaus sowas wie ein großes Thema jetzt in dieser Welle von Neuerscheinungen zu diesem Thema?
Ja, Hund und Mensch Seite an Seite auf dem Sofa, wie hier auch vor einigen Jahren zu sehen auf dem Buchtitel Ist was, Dog? Von Dunja Hayali, ein Bestseller über das Zusammenleben mit dem Hund. Und dieses Ankommen auf dem Sofa, diese Frage der Beziehung Mensch und Hund, das ist, wenn man jetzt auf die Bücher aus der jüngeren Zeit schaut, auf jeden Fall ein Riesenthema. Also das sind Beziehungsfragen, es geht um Beziehungskrisen, es gibt Beziehungsratgeber für Mensch und Hund mit so schönen Titeln wie Entspannt durch die Pflegezeit, wenn Hunde erwachsen werden.
Pubertätsratgeber. Für Hunde.
Ganz genau, was ich auch sehr schön fand, auch aus dem vergangenen Jahr noch, die Weisheit alter Hunde, was wir von grauen Schnauzen über das Leben lernen können. Die Bücher jetzt aus der jüngeren Zeit, die ich mir angeschaut habe, da gibt es zum Beispiel ein Buch Guter Hund, böser Hund, Wegweiser für Rudelführer von Jochen Stadler, einem Wissenschaftsautor und Hundetrainer. Und Lars Svensson, Tiere verstehen, Philosophie für Hunde- und Katzenliebhaber.
Und bei diesem Buch von Jochen Stadler, Rudelführer, sagt sie gerade, steht da irgendwie mit im Titel, also der Mensch soll da zum Rudelführer werden?
Ja, und der soll irgendwo Nachhilfe bekommen in der Klugheit des guten Rudelführers. Da ändert sich, soweit ich gesehen und gelesen habe, auch viel. Es gibt immer noch die Vorstellung, die man vielleicht noch so kennt, dem Hund zeigen, wer der Herr ist, Disziplinierung des Hundes und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich das, was man so mit Hundetraining vielleicht verbindet, wenn man nicht bisher so nah dran war. Jochen Stadler geht da eher in eine auch relativ breite, neue Richtung, die viel mehr darauf setzt, also verstehe das Verhalten des Hundes, setze auf Kooperation, arbeite mit den Kräften, sozusagen den Instinkten, die beim Hund wissenschaftlich erforscht, vorhanden sind. Ja.
Und bei einem anderen Buch, das Sie dabei haben, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, da steckt das Verstehen ja schon im Titel, Tiere verstehen, Philosophie für Hunde und Katzenliebhaber von Lars Svensson, der setzt dann ganz aufs Verstehen des Tieres?
Ja, und zwar auf eine ganz interessante Weise. Also es geht eben darum, im Großen und Ganzen diese immer wieder um diese Frage, wie weit können wir überhaupt Tiere verstehen? Wie weit können wir uns da einfühlen? Wie weit teilen wir Denken und Fühlen? Und das verfolgt eigentlich die ganze Zeit so auf zwei Gleisen. Also man erfährt einiges so aus der Philosophiegeschichte, unter anderem nicht ganz uninteressant, dass René Descartes, ein Philosoph, der immer wieder genannt wird, sehr einflussreich war für den Gedanken, dass Tiere eigentlich nur sowas sind wie gut gemachte Maschinen und überhaupt keine Gefühle haben, der aber wohl doch einträchtig mit seinem Hund spazieren ging, sind durchaus Zuneigung persönlich zu Tieren zeigen konnte. Und was er hier sehr schön ausführt, dann eben auch auf dem zweiten Gleis aus persönlicher Erfahrung mit seinen Hunden und Katzen, ist, er vertritt eigentlich die Ansicht, vieles wird uns immer ein Rätsel bleiben, was in den Köpfen und Herzen von Hunden und Katzen vorgeht, aber es gibt einfach Schnittmengen, wo wir uns treffen können und wo wir uns jetzt nicht unbedingt was vormachen, wenn wir uns von unserem Hund verstanden fühlen.
Jetzt müssen wir mal noch was enthüllen, Herr Kasper. Im Unterschied zum großen René Descartes gehen Sie nicht mit Ihrem Hund spazieren, weil Sie haben gar keinen. Und trotzdem haben Sie sich jetzt auf diese vielen Hundebücher geworfen. Hat das was verändert in Ihrem Verhältnis zu Hunden?
Ja, also Herr Mayer, ich muss Ihnen ja gestehen, dass ich mir im Alltag oft Hunde einfach furchtbar auf die Nerven gehen. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir die Zivilisationsleistung jetzt hier so gewürdigt haben. Vielleicht darf ich das aber auch sagen, weil ich im Grunde selber so ein Hund bin. Ja, immer noch mal gucken, geht's denn allen gut? Ist das Rudel zusammen? Haben wir jemanden zurückgelassen? Müssen wir noch einen Moment warten? Und wenn ich dann sehe, wie sich, ich hätte jetzt fast gesagt, andere Hunde im Alltag oft verhalten, ja, dieses Jappen und Schnappen, dieses Tänzeln, Schwänzeln, Hochspringen, Frauchen, schau mal hier, Herrchen, guck mal.
Es ist Ihnen peinlich für Ihre Mithunde.
Ja, also es hat so keine Würde, keine Selbstbeherrschung. Ich schaue da aber ein bisschen freundlicher inzwischen auf, weil ich bei Jochen Stadler gelernt habe, den Hunden fehlt einfach diese sogenannten Frontallappen im Neokortex. Die sind so etwas weniger ausgebildet bei Hunden. Das ist anscheinend der Teil im Gehirn, der auch bei uns für die Selbstbeherrschung zuständig ist. Also diese Gehirne, die sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass die sich mal am Riemen reißen. Ja? Und wenn sie es dann doch schaffen, habe ich inzwischen wirklich großen Respekt. Da könnte sich manchmal ein Mensch eine Scheibe von abschneiden.
Das sind ja jetzt tolle neue Perspektiven, die Sie da gewonnen haben durch die Beschäftigung mit den Hundebüchern. Mensch und Hund in neuen Büchern hat uns Frank Kasper vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und die Titel der Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Der Hamburger Musiker Thees Ullmann hat jetzt einen Gedenksong veröffentlicht, also ein Popsong, in dem er eines Toten gedenkt. Das gibt es ja wirklich selten. Thees Ullmann ist auf mehreren Strecken unterwegs, als Solomusiker, als Frontmann der Band Tomte, als Romanautor auch. Sein Buch Sophie, der Tod und ich wurde vor einigen Jahren viel gelobt. Und in seinem neuen Song Avicii, da erinnert sich Thees Ullmann an einen Freund, der völlig andere Musik gemacht hat als er selbst. Gesa Uf hat diesen Song genauer gehört und gelesen.
Ein treibendes Schlagzeug und warmer Gitarrensound geben das Tempo vor für dieses Zwiegespräch mit einem Toten.
Avicii, Avicii, was machst du im Oman? Deine Mutter macht sich Sorgen und ich denke Oman.
Oh Mann, lieber Thees Ullmann, hier sind wohl ein paar Taler in die Wortspielkasse fällig. Ein Luxusresort in Oman war die letzte Station des überaus erfolgreichen DJs und Produzenten Tim Bergling, bevor er sich das Leben nahm. Darf man da halbschale Witze machen? Thees Ullmann darf. Aus seiner ehrlichen Bestürzung über den Suizid wird eine freundlich-fröhliche Hommage an seinen Kollegen. Dabei machte der Schwede Tim Bergling, der sich in Anspielung an die tiefste buddhistische Hölle Avicii nannte, so ganz und gar andere Musik. Electronic Dance Music, Pop, Country und Plastik, einmal komplett durch den Mixer gedreht und gesampelt. Das war die Mischung, die Avicii sehr schnell sehr erfolgreich machte. Vielleicht zu schnell und zu erfolgreich. Mit seiner Rolle als Star jedenfalls haderte der introvertierte und sensible Musiker so sehr, dass er mit nur 28 Jahren nicht mehr weiter wusste. Jahrelange Angststörungen, Drogen- und Alkoholprobleme waren seinem Suizid vorausgegangen. Die BBC-Dokumentation Avicii True Stories zeigt diese letzten Jahre zwischen Erfolgsdruck und gesundheitlichem Absturz. Thees Ullmann sieht die großen Unterschiede zwischen ihm und Avicii durchaus, zunächst musikalisch.
Wie oft habe ich zu dir gesagt, den finde ich toll. Du so F-Dur, ich so A-Moll.
Der eine also in eher fröhlich-brachialer Tonart, der andere melancholisch zart. Und dennoch ist die Bewunderung für den schwedischen Stadionabräumer tief und aufrichtig.
Avicii, Kunst wird nicht schlecht, nur weil das viele hören. All das kompensieren und all die Kompressoren. Du warst die neuen Abba, ich wär gern Jürgen Klopp. Ich hätte auf dich gewartet und auf den letzten Drop.
T. T.S. Buhlmann fantasiert sich den besungenen Mann, ähnlich vielleicht wie in seinem Roman Sophia, der Tod und ich, in ein Zwischenreich, aus dem er den von ihm so verehrten Musiker auf die Seite des Lebens vielleicht hätte zurückziehen können.
Wärst du nur zu mir gekommen, hättest mich gefragt, eine Gallenblase ist nicht wichtig, nur der nächste Tag.
In T.S. Ullmanns Roman wird der Tod, der gerade im adretten schwarzen Anzug an der Haustür geklingelt hatte, durch Verkettung glücklich skurriler Umstände aufgehalten und erstmal mit in die örtliche Kneipe genommen. Ableben, bis auf Weiteres verschoben. Auch das alter Ego in diesem Song hat sich wartend in die Kneipe verzogen. Diesmal jedoch kommt der sehnlich erwartete Gast nicht mehr aus dem Totenreich zurück.
Du wartest auf die Liebe und ich auf das letzte Bier. Der Platz am Tresen neben mir bleibt heute leider leer. Eine gute letzte Reise, zum Abschied leise winken. Elektronische Musik kann man sich so selten schön trinken.
Avicii von T.S. Ullmann, ein Song von seinem neuen Album Junkies und Scientologen. Morgen wird das Album herauskommen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Pudding der Apokalypse. Ist das nicht ein hervorragender Buchtitel? Und genauso krähenüberkrächzte Rolltreppe. Besonders hervorragend sind diese Titel, wenn ein älterer Dichter so die Sammlung mit seinen bleibenden Gedichten benennt. Und genau das hat Adolf Endler getan. Das zeigt schon mal, der Mann hat viel Humor. Er liebt das Spielen mit der Sprache. Er nimmt sich selbst nicht so wahnsinnig ernst. Adolf Endler war einer der großen deutschen Lyriker. 2009 ist er gestorben und im Waldstein Verlag ist jetzt ein großer Band mit seinen gesammelten Gedichten erschienen. Helmut Böttiger, unser Kritiker, hat diesen Band studiert. Was für eine Rolle hat denn Adolf Endler gespielt in der Literatur, vor allem auch der DDR? Dort hat er seit 1955 gelebt.
Ja, er wies natürlich auch gleich über die DDR hinaus. Er war einer der großen Unabhängigen und ein Vorbild auch für die jüngere Generation, weil er sich tatsächlich von dem staatlichen System, von den Anforderungen, von den Zwängen tatsächlich frei bewegt hat. Dass er damit nichts zu tun hatte, ist eine erstaunliche Geschichte, gerade weil er auch als Spiritus Rector des Prenzlauer Bergs galt für die Jüngeren. Und er galt nach 89 dann eben als moralische Instanz, als großes Vorbild an Unabhängigkeit, das über die DDR auch hinaus, wie es stilistisch.
Wenn wir mal auf die Anfänge schauen, die gesammelten Gedichte gehen ja sein Werk durch und er ist 1955 in die DDR gegangen, wohl mit einigen Hoffnungen. Kann man jetzt an den Gedichten nachvollziehen, was das für Hoffnungen waren und wie die sich auch verändert haben, enttäuscht wurden?
Ja, seine Biografie ist schon interessant. Da ist er auch untypisch und vor allem auch deswegen hochinteressant, weil er in Düsseldorf lange gelebt hat, 1930 geboren. Seine Eltern hatten einen belgischen Familienhintergrund. Brüder der Großmutter sind im Widerstand gegen die Nazis gewesen. Und er hat den Nationalsozialismus in seiner Familie von vornherein als absolut barbarisch erlebt, schon als Kind. Er hat dann den Krieg als absolut zerstörerisch erlebt, auch die Bombennächte, die zerstörten Städte. Und er hatte von daher, von diesen Erfahrungen her, einen antifaschistischen Impuls von vornherein, sodass es fast zwangsläufig war Anfang der 50er Jahre, dass er als 25-Jähriger dann in die DDR übersiedelte und seinen ersten Gedichten merkt man diese Aufbauhoffnungen an. Das wirkt aus heutiger Sicht, wie wenn eine Zeitschranke dazwischen wäre, aber man darf nicht vergessen, dass die DDR für viele Anfang der 50er Jahre doch viel mehr mit Hoffnungen besetzt war als die Bundesrepublik, wo die Nazis noch mehr amtierten. Und Endler gehört dazu, ging in die DDR und das merkt man seinen ersten Gedichten noch an.
Und wie hat sich das dann verändert? Wie schreibt sich das in seine Gedichte?
Er hat ein rheinländisches Temperament als in Düsseldorf Sozialisierter und auch mit diesem Temperament, dass man seinen Texten anmerkt, so was anarchisch Wildes, stieß er dann relativ früh auf starre Widerstände in der DDR-Situation. Und es gibt ein Schlüsselgedicht, das er 1961 geschrieben hat, Jesenin 1923, wo man merkt, dass diese starren Grenzen, diese Bewegungslosigkeit, diese statischen Zustände, auch die unterdrückerischen Zustände, ihn doch sehr ins Nachdenken gebracht haben. Und er erfand dann den Begriff sächsische Dichterschule Mitte der 60er Jahre mit Gesinnungsgenossen wie Karl Mickel, Volker Braun. Karl Mickel war ein enger Freund von ihm. Und diese sächsische Dichterschule steht programmatisch dafür, auf die Tradition zurückzugreifen, um die ungestümen, ungebändigen Forderungen der Jugend gegen die alten Kreise im Politbüro zu vertreten. Also er hat sich Mitte der 60er Jahre sehr individuell entwickelt, in einer auch sehr spielerischen individuellen Sprache.
Mit dem, was ich kenne von Adolf Endler, ist er bei mir so etwas undeutlich abgespeichert als ein verspielt widerspenstischer Dichter, würde ich mal sagen. Wobei auch in dem Verspielten schon das Widerspenstische drin steckt. Trifft das was an, auch an seinem Gesamtwerk, das Sie sich jetzt angeschaut haben?
Ja, also da hat er selber sich in seiner selbstironischen Art sehr schön definiert als eine der verwachsensten Gurken der neueren Poesie. Und diese verwachsenste Gurke, die spielt wiederum in seinem Privatkontext auf den expressionistischen Dichter Paul Gurk an, den er sehr verehrt hat. Und dieses ständige Zickzack in seinen Texten, dieses anarchische Improvisiertalent, auch seine Prosa, die wunderbar ist, die man merkt ja an, dass sie von Lyrik grundiert, dass es etwas Wildes, Ungestümes ist, das aber doch auch etwas Verstörendes hat. Und dieses Verspielte, dieses Komische hat schon einen sehr ernsten Hintergrund. Das merkt man dann in den 80er Jahren, dass er schon auch gegen die Verstörung anschreibt. Und dieses Hohnlachen, also das Grausige, das Grelle, was in diesem Überlebenswitz drinsteckt, das spielt schon vor einem Hintergrund, der unverkennbar auch anders schwarz gefärbt ist.
Jetzt habe ich ja anfangs schon gesagt, es gibt diese beiden Bücher, in denen Adolf Endler selbst seine bleibenden Gedichte gesammelt hat, eben mit diesen herrlichen Titeln Pudding der Apokalypse und Krähen über krächzte Rolltreppe. Jetzt diese Gesamtausgabe oder seine gesammelten Gedichte, wie gehen die darüber hinaus oder was fügen die da hinzu?
Also Sie haben die schönen Titel genannt, die er zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat. Es gibt natürlich viele unveröffentlichte Gedichte aus der Frühzeit. Es gibt Gedichte aus dem Nachlass. Und dieser Band ist sehr umfangreich kommentiert. Und das ist auch ein großes Verdienst, weil zu Endlers Schreibweise, zu seinen wilden Zickzack-Bewegungen gehören auch viele Vorformen, Zwischenstufen, Umarbeitungen. Und die werden hier sehr schön aufgezeigt. Und man sieht an diesem Lyrik, sehr genau, was sein Freund Karl Mickel hat ein Porträtgedicht über Endler geschrieben mit der berühmten Schlusszeile, lasst euch nicht versteinern. Und das ist die Parole, die auf Endler zutrifft wie auf keinen anderen sonst.
Adolf Endler, die Gedichte, so heißt ganz schlicht jetzt die Ausgabe seiner gesammelten Gedichte, herausgegeben von Robert Gillard und Astrid Köhler im Waldstein Verlag mit knapp 900 Seiten. 39 € ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Hi, mein Name ist Jennifer, ich bin 26 und komme aus München und lese gerade das Buch E-Quadrat von Pam Grout. Es geht darum, dass man praktisch mit seinen Gedanken sein Leben beeinflussen kann, das heißt positive Dinge in sein Leben ziehen. Da gibt es ja ganz viele Bücher, die aber alle eher nicht ganz so praktisch sind, eher theoretischer. Und wenn du praktisch Positives denkst, fühlst, dann ziehst du auch Positives in dein Leben an. Und wie wenn du jetzt zum Beispiel im Auto sitzt und denkst, oh, heute werde ich eh wieder keinen Parkplatz finden, dann meckerst die ganze Zeit und dann suchst du am Ende eine Stunde lang nach einem Parkplatz. Und wenn du aber denkst, hey, ich finde es bestimmt gleich einen, also zum Beispiel, ich finde immer einen Parkplatz.
Jennifer findet in München immer Parkplätze, weil sie das Buch liest, E-Quadrat, wie ihre Gedanken die Welt verändern. Das Buch von Pam Grout im Allegria Verlag ist das erschienen als Taschenbuchausgabe für 11 €. Auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis hat es auch ein Roman geschafft, der aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive erzählt, aus der Sicht eines Profifußballers, so richtig mit fettem Einkommen, großer Autosammlung. Nicht wie ihr heißt dieser Roman. Das ist das Debüt von Tonio Schachinger, der wurde 1992 in Indien geboren, als Sohn einer mexikanisch-ecuadorianischen Mutter. Aufgewachsen ist er aber wiederum in Wien. Und dort hat ihn unser Kollege Florian Barani getroffen für ein Gespräch über seinen Debütroman.
Was liebt man denn, wenn man den Fußball liebt? Das Gefühl, wenn 50.000 Leute einem zujubeln, weil man ein Tor geschossen hat? Oder die Verletzungen? Die endlosen Trainingseinheiten? Dass man aufhört, der Chef seines eigenen Lebens und seines Körpers zu sein? Dass jeder Volltrottel eine Meinung zu einem hat? Um gut zu werden, muss man den Fußball nicht lieben, man muss ihn aushalten.
Ivo Trifunovic ist ein Weltfußballer aus Wien, der schon beim HSV und Real Madrid gespielt hat und gerade bei Everton unter Vertrag steht. Er verdient 100.000 Euro pro Woche, hat eine bildhübsche Frau und zwei Kinder, sammelt Luxuskarossen und hat seinen Eltern bereits vier Häuser gekauft. Glücklich ist er trotzdem nicht. Tonio Schachinger sitzt in einem Wiener Kaffeehaus. Seinen Protagonisten hält er für eine Art Jedermann und gerade wegen dessen exponierter Stellung für eine ideale Reflexionsfigur.
Ich glaube schon, dass sehr viel, was jetzt andere Leute auch als Erfahrung vielleicht haben, sich in so Fußballern verdichtet, weil sowohl die Generationsunterschiede stärker sind, als auch die Erfahrung eben in einer total turbokapitalistischen Welt zu leben. Jeder schaut auf sich, jeder ist für sich selber verantwortlich und es gibt keine Treue und kein Netz, das einen auffängt de facto.
Wie schreibt man einen 300 Seiten langen Roman über einen Mann, der in seinem Trainingsalltag gefangen ist wie in einem Käfig? Jemanden, der alles besitzt, aber nicht einmal die Zeit hat, um eine Affäre zu führen. Jemanden wie Ivo Trofinovic, der in »Nicht wie ihr« seiner Jugendliebe Mirna nach vielen Jahren wieder über den Weg läuft.
Ich bin ein Fußballfan, insofern war es für mich kein Aufwand zu recherchieren und ich habe halt mit noch mehr Interesse die Spiele geschaut und versucht eben Einblicke zu bekommen, die vielleicht eben nicht den Interviews entsprechen, die nach dem Spiel gegeben werden oder nicht dieser glattgebügelten Sprache entsprechen, der zufolge alle Fußballer nur von Spiel zu Spiel denken und froh sind, dass sie dabei sind, sondern dass das schon Menschen sind, die genauso Leidenschaften und Emotionen haben wie alle anderen. Ich habe beim Schreiben eine andere Perspektive eingenommen, und zwar nicht die eines Fans. Und wenn man es aus der Spielersicht sieht, dann ändert sich das und man hat viel mehr Empathie. Und ich glaube, dass generell im Fußball sehr wenig Empathie aufgewendet wird auf alle, auf die Spieler, auf die Vereine, auch auf die Fans, je nachdem.
Für die besondere Situation Ivos als serbisch-österreichischen Fußballer, der als österreichischer Nationalspieler als Projektionsfläche für nationalistische Gefühle herhalten muss, entwickelt Schachinger in seinem Roman ein äußerst feines Sensorium, das durchaus auf realen Grundlagen fußt.
Ich war als Kind großer Fan von Ivica Vastic und diese Geschichte, die vorkommt mit dem Cover von der Kronenzeitung, die im Text anders heißt, wo dann draufsteht, Ivo, jetzt bist du ein richtiger Österreicher, die zeigt das Dilemma, das durch solche Konstellationen sich ergibt, weil man immer beliebt ist, wenn man gut ist und diese Beliebtheit ist prekär und kann in jedem Moment wieder umkippen in totalen Hass.
Gerade bei Fußballern, die sich trotz einer mitunter diversen Identität immer für ein einziges Nationalteam entscheiden müssen, werden die Widersprüche multikultureller Gesellschaften deutlich, meint Schachinger.
Das würde ich auch nicht sagen, dass dieses Thema schon überwunden ist in Österreich. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis man sagen kann, man kann so sein, wie man möchte und es steht gar nicht zur Debatte. Und ich zum Beispiel, ich habe zwei Staatsbürgerschaften, oder drei eigentlich, aber ich muss mich nicht entscheiden, als was ich mich primär sehe. Für Fußballer ist das verschärft und die müssen sich entscheiden, spiele ich für dieses Land oder dieses Land.
Gerade Wien, das noch immer Ivos Lieblingsstadt ist, erscheint im Roman als prototypischer Schmelztiegel, in dem ethnische Zugehörigkeiten Nebensache sind. In »Nicht wie ihr« heißt es,
Ivo ist in Wien aufgewachsen, also kennt er nur ein großes Wir, zu dem prinzipiell jeder dazugehören kann. Egal, ob er Kroate, Bosnier, Serbe, Türke oder Perser ist. Egal, ob er auf der Vienna International School war oder in der Hauptschule. Egal, ob seine Eltern Botschafter sind, wie die von Ismail Tajuri, oder Krankenpfleger wie Markus.
Bei den österreichischen Nationalspielern, Alaba ist aus dem 22. und Arnautovic aus dem 21. Und dieses Transdanubien, wie man sagt, ist dadurch natürlich auch aufgewertet worden, weil es plötzlich Identifikationsfiguren gibt, die für diese Lebenswelt stehen. Und dadurch rückt auch ein bisschen in den Blick, dass das eigentlich tolle Bezirke sind.
Tonio Schachinger hat jetzt noch einen anderen Termin. Fußballtraining. Schneller Hallenfußball, 5 gegen 5 im Turnsaal des Brigittenauer-Gymnasiums im 20. Bezirk. Es ist eine Gegend, in der auch Ivo Trifunovic in »Nicht wie ihr« gelegentlich mit seinem Bugatti herumfährt. Schachinger trägt ein grünes Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft. Im Hobbyfußball und in der Literatur gibt es schließlich keinen Farbzwang.
Nicht wie ihr heißt der Fußballerroman von Tonio Schachinger, der ist im österreichischen Verlag Krämer und Scherier erschienen. Leidenschaft kennt keine Öffnungszeiten. Der Satz steht ganz oben auf der Homepage der Buchhandlung Stories in Hamburg. Dort wollen wir uns heute unsere Buchempfehlungen herholen von dem Buchhändler Frank Menden. Also hallo nach Hamburg, Herr Menden.
Hallo nach Berlin, Herr Mayer.
Und jetzt Leidenschaft kennt keine Öffnungszeiten. Was heißt das denn? Sie haben doch wohl nicht immer offen, oder doch?
Das wäre noch was. Nein, nein, tatsächlich nicht. Das spielt natürlich auf unseren Online-Shop an, bei dem man dann 24 Stunden bestellen kann und die Sachen dann zu uns in den Laden oder auch sich nach Hause liefern lassen kann.
Dann lassen Sie uns mal teilhaben an Ihrer Leidenschaft. Sie haben drei Empfehlungen für uns. Zuerst eine moderne Familie von der norwegischen Autorin Helga Flatland. Das Buch hat in Norwegen schon den Buchhändlerpreis gewonnen. Also Ihre Kollegen da lieben das Buch. Warum tun Sie es?
Ich glaube, liegt relativ auf der Hand. Helga Flatland hat einen sehr modernen zeitgenössischen Roman geschrieben, der aber sich unglaublich gut lesen lässt. Also Elke Ranzinger hat das auch hervorragend übersetzt. Und es ist eine Familiengeschichte, mit der man sich sehr schnell identifizieren kann. Es geht um eine Familie, Svere und Torre sind lange schon verheiratet, haben drei erwachsene Kinder. Man trifft sich immer zu essen, verbringt die Sommer in der gemeinsamen Hütte. Also es ist eine sehr harmonische Familie. Und zum 70. Geburtstag von Svere hat man jetzt gedacht, fahren wir doch mal nach Italien, machen wir ein bisschen was Besonderes. Und dort eröffnet sich plötzlich den drei sehr geschockten Kindern, dass sich die Eltern scheiden lassen werden. Ja. Was die mittlere Tochter zu dem etwas abrupten und sehr impulsiven Ausbruch führt, dass sie sagt, getrennte Wege gehen mit 70? Ich meine, Entschuldigung, wo soll das denn noch hingehen in eurem Alter?
Da sind die Jüngeren die Konservativen.
Ja, genau.
Und in welcher Art ist das geschrieben?
Das wird aus der Perspektive der drei Geschwister erzählt. Liv ist die älteste, Ellen das mittlerste Kind und Hakon der jüngste Sohn. Und die drei sind natürlich total geschockt und fangen langsam an, erstmal zu überlegen, was macht das eigentlich? Nicht nur mit den Ältesten, sondern was macht das auch mit uns? Und alle werden zunehmend aus der Bahn geworfen, stellen ihr Leben in Frage und denken, alle haben immer gedacht, ich bin auf so einem Fundament, der ganz, ganz fest ist und ich weiß genau, wohin mein Leben geht, warum ich das mache, was ich mache. Und jetzt merken sie alle, so ist das eigentlich gar nicht. Wenn das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, so plötzlich zunichte gemacht werden kann, kann das nicht auch mit meinem Leben so sein?
Eine moderne Familie von Helga Flatland. Dann wollen Sie uns empfehlen Never Anyone But You von Rupert Thompson. Was ist das denn für ein Buch?
Das ist so ein Künstlerentwicklungs- und Liebesroman und es geht um ein Künstlerpaar, Marcel Moore und Claude Cahun, die in der Surrealistenszene der 20er Jahre in Paris eine große Rolle gespielt haben. Und ich muss gestehen, dass ich die vor der Lektüre dieses Romans überhaupt nicht kannte, was ein starkes Versäumnis ist, wie ich festgestellt habe.
Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ach, wie schön. Sehr schön. Ich habe dann nachgelesen, dass sie tatsächlich als Inspiration unter anderem für Cindy Sherman oder auch David Bowie dienen. Mhm. Und es sind zwei Frauen, Suzanne, die sich später Marcel Moore nennt, und Lucie, die als Claude Cahun später reüssieren wird, die sich kennenlernen, als Suzanne 17 ist. Lucie ist da 14. Sie beginnen sehr schnell eine Liebesbeziehung, die noch im Verborgenen bleibt, und gehen nach Ende des Ersten Weltkrieges nach Paris zusammen. Interessanterweise heiraten ihre Eltern, beziehungsweise Suzannes Mutter ist verwitwet und auch Lucies Vater, sodass die beiden Frauen Stiefgeschwister werden. Und das erregt dann viel weniger Aufsehen als vorher, wo man dachte, zwei Frauen leben zusammen. Sie geraten sehr schnell in diesen Kreis um André Breton. Salvador Dali ist ein Freund von ihnen. Sie werden sehr gefeiert und ein bisschen zum Fixpunkt der Avantgarde. Aber sie merken sehr schnell, dass gerade zu Beginn der 30er so ein beginnender Antisemitismus aufzieht. Die politische Situation ändert sich und sie beschließen, nach Jersey zu gehen, auf die Kanalinsel. Aber auch dort erleben sie so einiges noch.
Und das kann man nachvollziehen in dem Buch Never Anyone But You von Rupert Thompson. Und Ihre dritte Empfehlung, das ist ein Buch, das schon auf der Shortlist steht für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr, der Roman Brüder von Jackie Thome. Warum finden Sie den Roman gut?
Mich hat das wirklich von der ersten Seite angepackt. Jackie Thome hat so einen Stil, der erst sehr lässig daherkommt und man merkt aber sehr schnell, dass das überhaupt nicht nachlässig ist und wie präzise sie die Zeit anfängt. Das ist ja die Geschichte zweier Brüder, die ohne voneinander zu wissen vom gleichen Vater sind, der aber in ihrem Leben soweit keine Rolle spielt. Und wir verfolgen ihr Leben quasi anschließend. Also zuerst wird über Mick erzählt, der in Berlin der 90er Jahre lebt, so ein bisschen so ein Hallodri ist, in der Clubszene tätig, nicht so genau weiß, wohin sein Leben gehen soll, einfach so in den Tag lebt. Und dann, ab der Hälfte des Buches, gehen wir zu Gabriel, der in den Nullerjahren in London als Star-Architekt arbeitet. Und ich finde, sie macht das ganz geschickt, dass man das Lebensgefühl dieser Zeit mitbekommt, sogar mit den ganzen Referenzen, die es da gibt, die kulturellen, die politischen, aber auch dieses Lebensgefühl, das kriegt sie wunderbar hin. Es stehen tolle Sätze da drin, es hat einen ganz, ganz eigenen Sound und viele Kritiker sind ja nicht ganz glücklich mit diesem Roman, haben ja auch gesagt, der ist irgendwie nicht ganz rund, es ist kein richtiges Gesamtwerk, aber ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, er ist so schlüssig in sich und hat so eine tolle Klammer auch. Also mich hat das von der ersten Seite an, wie gesagt, begeistert. Ich habe das in anderthalb Tagen durchgepflügt und freue mich unbändig, dass das auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht.
Und sie sollte den Preis auch kriegen, Ihrer Meinung nach?
Also entweder Sie oder Norbert Scheuer. Da wäre ich mit beiden wäre ich sehr glücklich.
Sind Sie auch so ein Norbert Scheuer-Liebhaber?
Unglaublich, ja. Immer schon.
Auch also, da bin ich wieder ganz bei
Ihnen. Ganz schön.
Empfehlung aus der Buchhandlung Stories in Hamburg. Brüder von Jackie Tomei, Never Anyone But You von Rupert Thompson und am Anfang Eine moderne Familie von Helga Flatland aus Norwegen. Herr Menden, ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung.
Sehr gerne, Herr Mayer.
In einer Stunde wird ja der große Klimastreik beginnen. Wir haben über das Thema Klimawandel hier in der Lesart immer wieder gesprochen, zum Beispiel über Climate Fiction aus den englischsprachigen Ländern. Da gibt es schon diesen Sammelbegriff zu Büchern, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Heute früh haben wir hier in unserem Frühprogramm das neue Buch von Jonathan Safran Foer vorgestellt über unsere Ernährung und den Klimawandel. In der deutschsprachigen Literatur ist das Thema bisher nur bei wenigen angekommen und das bedauert der prominente Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber doch sehr.
Ich persönlich fühle mich eigentlich allein und im Stich gelassen von den Kreativen bei der Erzählung über den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Und ich bin auch erschrocken darüber, dass es diese ungeheure Kraft, die in der jetzigen Krise liegt, dass sie sozusagen nicht alle Schleusen der Kreativität öffnet.
Welche Bücher zum Klimawandel aber da sind, auch was fehlt, dazu mehr auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.